Niemand mehr wird in 10 Jahren noch den Begriff Feitl-Verein kennen und dergleichen mehr.
Okay, jetzt bin ich in der Position, um Aufklärung bitten zu müssen. Wann und wo?
Also da geht schon was verloren.
Exakt, ja.
Man kann es nicht anders sagen.
Also eine... Qingdao, wo das Bier herkommt.
Irgendwie klingt das nach einer South Park-Folge.
Bam, ja, ich weiß nicht, ob du das überhaupt noch kennst.
Ich finde, das ist einfach, ja, saftig. Anders kann man es gar nicht sagen. Servus Thomas.
Servus Thomas.
Und servus liebe zuhörende Person bei Maurer und Schick, dem satirischen Nachrichtenpodcast der Kleinen Zeitung. Mit mir, ich bin der zweite Teil des Namens, Thomas Schick, Mitglied der Chefredaktion der Kleinen Zeitung. Und der erste Teil dieses Podcast-Namens ist natürlich Thomas Maurer. Er hat mindestens so viel verlockende Angebote wie Ralf Rangnick, aber auch dieser Mann hat Charakter und bleibt der Kleinen Zeitung treu. Und mir ist er jetzt wieder gegenüber. Wunderbar.
Ich hätte es nicht besser zusammenfassen können. Wenngleich ich gestehen muss, dass mir der Name Ralf Rangnick erst so in den letzten 5, 6 Tagen ins Bewusstsein gesickert ist.
Aber das heißt, du hast dieses Drama um den vermeintlichen Abgang des Teamchefs verfolgt und hast mitgefiebert, wird er jetzt Bayer, bleibt er bei uns?
Irgendwie was, also nachdem ich ja Fußballereignisse nicht so vorsätzlich ignoriere, sondern eher mir das passiert, war offenbar diesmal der allgemeine Darstellungs- und Mitteilungsdrang in Österreich hoch genug, dass es über meine Wahrnehmungsschwelle drüber geschwappt ist. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist es gut ausgegangen und alle sind glücklich.
Ja, ich war ja tatsächlich auf dem Nachmittag, als es noch danach aussah, als würde es schlecht gehen, mit dabei, als er im Klagenfurter Stadion gesessen ist und das Cup-Endspiel zwischen Rapid Wien und Sturm Graz angeschaut hat, war dann mit einem Kamerateam unterwegs und haben wir dann natürlich auch überlegt, jetzt werden wir ihn eh nie wieder in meinem Leben sehen, mutmaßlich. Ich könnte ihn jetzt eigentlich da auch beim Essen stören. Er ist da gerade mit einer sehr guten Rindsroulade, zumindest hat sie wirklich sehr gut ausgesehen, gesessen und hat mir überlegt, würde ich hingehen, sollte ihn was fragen. Seiner Begleiter hat mir dann doch deutlich zu verstehen gegeben, jetzt lass ihn in der Ruhe. Ich weiß nicht, ob es da umgangen ist. Er will dir keine Fragen beantworten oder lass ihn jetzt die Rindsroulade genießen. Du wärst das sicherlich netter gewesen. Was hättest du ihn gefragt in der Situation?
Schmeckt's?
Ja, das... Wäre auch, ich glaube, nachher voll inhaltlich deine fußballische Kompetenz abgebildet. Ja, hast recht.
Aber ich glaube, die Rindsroulade allein wird es nicht gewesen sein, weil ich glaube, dass ja bei Bayern München der Feinkost-Kiefer, die macht ja das Catering, glaube ich, also zumindest für die Mips.
Ja, und zumindest Uli Hoeneß ist ja auch eine Zeit lang reich geworden. Mutmaßlich ist er auch ein bisschen reich geworden, weil er Steuervermeidungskonstruktionen gehabt hat, aber er ist ja mit Würstel reich geworden. Also tatsächlich Würsten. Würstel ist ja, in Österreich ja. Eher doppelt besetzt. Ja, falls Sie noch mehr zu dem Thema lesen wollen, obwohl es schon vorbei ist, Hubert Batterer war auf dem Tag auch im Stadion, hat noch andere Beobachtungen aus der ganzen Episode rausgezogen. Und ich finde, die beste Beobachtung, die stelle ich Ihnen genauso wie den Text von Hubert Batterer noch in die Shownotes, ist ein Bild, das uns ein Fotograf geschafft hat. Ralf Rangnick lehnt über die Balustrade neben ihm Innenminister Gerhard Kahner und der schaut einfach völlig unverhohlen auf das, was der Rangnick gerade in seinem Handy eintippt. Also ich habe immer Zweifel gehabt, wie wird der Bundestrojaner eingeführt, aber unter dem Minister Gerhard Kahner. Da geht's.
Vielleicht wird's, weil es heißt ja immer, die Robotik ist schon so weit und bald werden täuschend menschenähnliche Roboter unterwegs sein. Vielleicht werden die alle als Modell Karner ausgestattet und haben dann die Lizenz, dass, weiß nicht, wenn du gerade was lest, ist das spannend, sagen Sie her.
Ja, er hatte jetzt, um die letzte popkulturelle Referenz anzubringen, er hatte den Goldberger Blick offenbar auf Fit mit Stars doch geübt und dieses seitlich Spechteln, über das es dann auch eine gewisse Aufregung gab, dass Andi Goldberger hat gemeint, ja, da könnte man einer Frau zuschauen, aber nein, in Wahrheit ist es darum gegangen, das Handy des Nationalteamchefs irgendwie reinzuspechteln.
Ah, okay, jetzt bin ich in der Position, um Aufklärung bitten zu müssen, wann und wo. Ich glaube, Andi Goldberger, ich war immerhin schon mal in einer Quiz-Sendung mit Andi Goldberger.
Habt ihr gewonnen? Ja? Ah, nein, du hast mir da rot schon gewonnen.
Ich habe mir erst nur schauen und. Aber
Du erinnerst dich an Philipp Jelinek, den Nichtsohn von Elfriede Jelinek.
Genau, ja.
Als der aus dem ORF gehen musste, hatte man die gloriose Idee, diesen ORF-Star durch andere Stars zu ersetzen. In der ersten Woche war es dann eine Tanztrainerin von Dancing Stars, die hatte auch fantastische Zuschauerzahlen, die Frau Kreuzer, glaube ich, hieß sie. In der, glaube ich, zweiten Woche war es dann Andi Goldberger, der erklärte den Leuten, ja, man könnte ja auch die Augen irgendwie heben und links rüber spechteln. Das war so eine Art Altherrenwitz, wobei mich gewundert hat, dass der Andi Goldberger bei seinem jugendlichen Aussehen überhaupt schon Altherrenwitze machen können wird oder machen kann. Und aktuell, glaube ich, oder in der nächsten Woche ist es dann der Fall, dass Bernhard Kohl dort vortanzen wird, beziehungsweise vorturnen wird. Und das mit insofern bemerkenswert, weil der ist einfach wegen Doping als Radfahrer gesperrt gewesen. Bis zum Quadrat musste seine Karriere beenden. Aber um im ORF Pensionisten zu animieren, reicht es dann immer noch aus.
Wobei, da möchte ich, also ich möchte das nicht entschuldigen, aber um es zu relativieren, ich bin in der Früh auch laufen gegangen, habe vorher 2 doppelte Espresso gehabt.
Je suis européen.
Chinas Staatschef Xi Jinping war in Europa unterwegs und eigentlich ist es ja auch bei ihm daheim interessant, denn da hat es ja Entwicklungen in den letzten Wochen, Monaten gegeben, die sind bei uns in Europa nicht wirklich aufgepoppt. Die Kollegen von der Schweizer Plattform Watson.ch haben sich da aber ein bisschen was Intensiveres einfallen lassen, beziehungsweise sich das Ganze angeschaut, denn China wird größer. Und zwar nicht nur so, wie man das schon in anderen Teilen der Erde oft erlebt hat, dass man halt einfach Ansandungen macht, ist ja durchaus gängige Mode, von Monaco bis Macau und dazwischen natürlich auch am arabischen Golf, sondern China macht es, ich würde mal sagen, ein bisschen subtiler, nämlich auch nicht über Annexionskriege, wie das andere Länder ja derzeit probieren, sondern sie ändern einfach die Karten. Und da gibt es 3 neuralgische Punkte, wo man das in den letzten Jahren gemacht hat. Punkt 1, Tibet. Laut der aktuellen chinesischen Karte gehört nämlich aus Sicht Pekings auch die indische Provinz Aksai-Chin in Lakdaku in der indischen Provinzstadt Arunachal dazu. Es sind immerhin ein Gebiet mit 1,4 Millionen Einwohnern. Auch im südchinesischen Meer macht man Gebietsansprüche einfach geltend, insbesondere dort wieder dadurch, dass man künstliche Inseln aufschüttet. Und dann auch, aber gegenüber Russland zeigt sich China jetzt einmal ein bisschen die Muskeln, würde man so formulieren, und beansprucht die Kragenbär-Insel. Und mittelfristig rechnet man auch damit, dass sie die innere bzw. äußere Mandschurei auch beanspruchen könnten. Also das finde ich interessant, einfach so mal die Karte, die das Außenministerium veröffentlicht, ein bisschen auszuweiten und dann zu schauen, wie sind die Reaktionen.
Ja, ich glaube, darauf läuft es hinab, dass es mal ein Test ist, wie sind die Reaktionen. Wenn man ein paar Dinge laufen ja so stillschweigend schon länger, also die Auseinandersetzungen im Himalaya-Gebiet, das haben wir eh schon mal erwähnt, dass der, damit es nicht zu Schusswechseln kommt, aber da regelrecht wirklich wie im Actionfilm, wo man sich immer fragt, warum dreht sie euch in die Goschen, wenn es doch Faustfeuerwaffen gibt. Dort ist es so, dass sie sich in die Goschen treten, damit keine Faustfeuerwaffen internationale Verwicklungen auslösen. Könnte man eigentlich insgesamt als Modell für Kriege, finde ich, ins Auge fassen.
Du meinst also diese Rückkehr zu Knüppel und Steinen, so wie es dort ja tatsächlich festgeschrieben ist aktuell?
Exakt, ja. Hm. Das würde, finde ich, Kriege doch deutlich, wie soll ich sagen, erfreulicher machen. Vor allem, wenn man es dann vielleicht noch so ausweitet, ich weiß nicht, ob du dich an deinem Jahrgang, ob du das überhaupt noch kennst. Frankie Goes to Hollywood, eine 80er-Jahre-Band, sehr dezidiert schwul. Und die hatten ein ganz berühmt gewordenes Video, damals Two Tribes, wo eben in einem Boxkampf oder ich glaube Boxkampf ohne Regeln mehr oder weniger, ein Brezhnev-Darsteller und ein Reagan-Darsteller sich während der Song gelaufen ist, Two Tribes, gegenseitig blutig gedroschen haben. Das heißt also ein Match zwischen den jeweiligen Staatsführern wäre dann die nächste Stufe, das würde ich sehr begrüßen, ja. Kollidiert dann vielleicht ein bisschen gerade in asiatischen Kulturen mit der Verehrung des Alters. Das ist dann halt, wenn dann irgendein Greiser, also bis das eingeführt ist, sagen wir, vergehen sicher noch 10, 15 Jahre. Und dann ist der Xi vielleicht gar nicht mehr so gut auf die Füße. Und dann haben die in Indien vielleicht dann einen jungen Premier. Und also vielleicht würde das auch grundsätzlich die in die Werteordnung der Gesellschaften eingreifen. Aber wie gesagt, mein Wortlaut liegt am Tisch. Ich gebe Rechte frei zur Umsetzung, welche gerade in Konflikt befindlichen Staaten auch immer darauf zurückgreifen wollen, meiner Segen habt ihr.
Irgendwie klingt das nach einer South Park-Folge. Xi gegen Modi und dazwischen noch Putin. Wer würde da kämpfen? Hätte durchaus Potenzial, würde ich jetzt mal behaupten, ja?
Ja, ich meine, der Putin soll ja nicht mehr so gut beieinander sein, der wäre sicher als langjähriger Judoka und ausgebildeter Killer tendenziell im Vorteil, sage ich einmal. Ja. Aber jetzt ist er schon auch ein bisschen ein Seemandel, kommt einem so vor, wenn man die jüngeren Bilder sieht.
Ja, das könnte sein. Eine Frage noch zu China. Die hat mir der Kabarettist Michael Großschild mitgewiesen. Du hast dir mal ein preisgekröntes Kabarett gemacht, wo ein Chinese eine oder zwei Stunden lang neben dir gesessen ist. Was ist aus dem Herrn eigentlich geworden? Denn irgendwie musst du jetzt dieser Tage auch an diesen armen Chinesen denken, weil eigentlich Viktor Orban und der Herr Vucic aus Serbien sind ja im Grunde so wie der Chinese seinerzeit neben dir gesessen ist, jetzt neben Xi gesessen.
Ein bisschen, also das war der Joey Chen, ein durchaus schauspielerisch begabter junger Mann, der in Wien zwei Hochschulstudien absolviert hat und nebenher mit mir auf Tournee gegangen ist. Und der hat ein bisschen mehr mitgespielt. Also er hatte eigentlich eine stumme Rolle, aber er war sehr wertvoll, weil er quasi aus diesem, sehr schwierig, dass du sozusagen Präsenz behältst, wenn du nichts zu sagen hast. Aber da war er ausgezeichnet, als ob das dem Herrn Vucic auch gelungen ist. Müsste man das Videomaterial anschauen. Jedenfalls, Joey Chen ist zurück in seine Heimat Qingdao, wo das Bier herkommt, das man bei uns manchmal beim Chinesen kriegt, wo die Braukultur daher rührt, dass irgendwann einmal Deutschland gefunden hat, wir brauchen auch eine Kolonie in China. Und China damals ziemlich wehrlos war. Mittlerweile ist das alles wieder chinesisch und das Bier auch und der Joey ebenfalls.
Das müsst ihr erfunden haben. Der Quatsch kann ja eigentlich nicht wahr sein.
Wladimir Putin war schon ganz kurz Thema und ich finde ja, angesichts dessen, dass er gerade seine fünfte Amtszeit als Präsident betritt, eingeht, übersieht man ab und zu mal die menschliche Seite von Wladimir Putin. Und darüber möchte ich jetzt mit dir ein bisschen sprechen, denn aus dem doch sehr, sehr reichhaltigen und saftigen Lebensfundus von Silvio Berlusconi ist da eine Geschichte jetzt dieser Tage aufgepoppt, die möchte ich Ihnen und natürlich auch dem Thomas nicht vorbehalten. Zitat: Berlusconi und Putin bewunderten sich gegenseitig und ihre Beziehung war absolut gleichberechtigt, wird ein ehemaliger Senator und Freund Berlusconi zitiert. Putin hielt diesen italienischen Unternehmer, der das Fernsehen kontrollierte und den Sprung in die Politik geschafft hatte, für brillant. Berlusconi wiederum hielt Putin für einen Pragmatiker, der in der Lage war, ein Land wie Russland zu führen und mit dem man viele Dinge gemeinsam tun konnte. Von der Wirtschaft bis zu Frauenbeziehungen, wird ein ehemaliger Senator zitiert. Dann geht's weiter in dem Text. Die beiden gingen dann auf eine Jagd, weil das macht man also in meiner Freundschaften offenbar. Zumindest aus Sicht Putins. Bei Berlusconi war es das erste Mal, dass er auf einer Jagd war. Bei der Jagd schoss Putin zwei Rehe. Danach nahm er ein Messer und entnahm einem der Tiere das Herz und schenkte es Berlusconi. Ich bekam einen Schock, ich versteckte mich hinter einem Baum und übergab mich, wurde Berlusconi von besagtem Senator zitiert. Ich finde, das ist einfach ja, saftig, anders kann man es gar nicht sagen, oder?
Ja, also ich bezweifle auch, dass der Herr Berlusconi über die küchentechnischen Fertigkeiten verfügt hat, dass er das Herz dann anschließend adäquat zubereitet. Was eigentlich schade ist, aber wir schweifen ab. Es ist, der Herr Putin und der Herr Berlusconi mochten sich wirklich sehr, wobei ich nicht glaube, dass der Herr Putin den Herrn Berlusconi als auf Augenhöhe befindlich empfunden hat. Ich glaube, das haben nur diese Freunde von Herrn Berlusconi so empfunden. Aber es war doch so, nach der Annexion der Krim, ist auch da gibt es einen in Staatsbesitz befindlichen Weinkeller mit mehreren hundert Jahren Retour-Jahrgängen. Und da sind der Herr Putin und der Herr Berlusconi durchmarschiert. Der Herr Putin als sich praktisch, dem kehrt jetzt an mir, habe ich mir gerade zugelegt. Schau. Und dann hat der Berlusconi irgendwie gesagt, aha, weiß nicht, 1721, kann man das noch trinken? Und der Putin hat gesagt, na, schau mal. Und hat ihn aufreißen lassen. Und da hat dann, nachdem das gemeldet wurde, hat dann die Ukraine vor irgendeinem internationalen Gericht eingeklagt, weil sie das als ukrainischen Staatsbesitz betrachten. Also ich nehme an, nicht, weil sie Schadenersatz wollten, sondern um dem eine breitere Öffentlichkeit zu geben. Ein Anliegen, dem ich hiermit nachkomme. Jedenfalls hat der Herr Putin dem Herrn Berlusconi irgendeine Weinflasche aus dem 18. Jahrhundert aus ukrainischem Staatsbesitz ausklingt. Und damit war vielleicht auch der Herr Berlusconi über das Herzgeschenk wieder versöhnt.
Ja, und es ist sonst
nicht überliefert, ob der Wein noch gut war.
Ja, und es ist ja nicht überliefert, ob einem sonst einfach nur eine 18-jährige russische Influencerin auch noch überliefert hätte. Das wäre sonst vermutlich der nächste Move von Putin gewesen.
Möglicherweise hat eine gut gewachsene junge Dame den Wein dann servieren dürfen. Und vielleicht sogar kosten, wer weiß.
Also die haben da wirklich keine Champs-Élysées mehr.
Hannes Kotzer will noch was werden, sagtest du, lieber Thomas, vor einigen Wochen in diesem Podcast. Und jetzt ist er immerhin etwas geblieben, und zwar Bürgermeister von Vösendorf. Zur Vorgeschichte. Der besagte Herr Bürgermeister wollte im Internet, und das hat er selber gesagt, die SPÖ-Politikerin Julia Herr beleidigen und schrieb, sie hätte Hass schon bei den Kinderfreunden gelernt. Die Folge, es kam ein Anwaltsbrief mit Kosten von über 1.100 Euro an die Adresse von Kotzer. Die Rechnung ging, wie gesagt, an seine Privatadresse, aber weil er sich als Bürgermeister darin angesprochen fühlte, bastelte er ein wenig auf seinem MacBook herum, änderte den Betreff, änderte auch die Adresse und wollte das Ganze dann über das Feuerwehrkonto der Gemeinde verrechnen. Als der Fall öffentlich wurde, ließ es dann machen, genau. Und als der Fall dann öffentlich wurde, sagte er selber, und ich finde, das ist ein wunderbares Zitat, das sollten wir uns merken noch für die nächsten Passagen, er hoffe auf einen Freispruch durch die Wähler. Und den gab es jetzt nun tatsächlich, denn bei einer vorgezogenen Neuwahl erreichte er 48,91 Prozentpunkte und hat damit im Gemeinderat von Vösendorf eine absolute Mehrheit. Warum das so relevant ist, jahrelang davor war diese Gemeinde SPÖ dominiert und SPÖ regiert. Und ja, es ist ein interessanter Move und ich glaube, viele Leute hat es wundert, die von außen auf die Gemeinde blicken. Katharina Mittelstädt vom Standard war bereits mal im Februar dort in Vösendorf und hat sich das ein bisschen genauer angeschaut. Ich verlinke Ihnen die Reportage rein, weil sie meinte schon damals, das wird die Leute nicht wirklich stören. Der geht wie der Dorfkaiser durchs Dorf und ja, entsprechend ist es auch das Wahlergebnis gekommen.
Ja, ja, nein, es ist ja dann, es gab ja dann auch eine Prüfung der Gemeindefinanzen, wo dann schon auch lustige Dinge aufgetaucht sind, wie dass er sein eigenes Kochbuch auf Gemeindekosten mehrfach ankaufen hat lassen und in der familieneigenen Schlosstaverne relativ opulente Rechnung erbaut hat, aber ganz augenscheinlich hat das wirklich niemanden interessiert. Er hat natürlich schon ein bisschen auch davon profitiert, dass sich die Staatsanwaltschaft relativ generös gezeigt hat und das sozusagen mit einem Vergleich erledigt hat.
Eine Diversion genau gab es für die Urkundenfälschung.
Aber ja, ist jetzt passiert und das ist der Freispruch durchs Volk, ist, glaube ich, in der bisherigen österreichischen Gesetzgebung noch nicht vorgesehen. Aber nachdem ja der Fukaki Ambitionen hat, in dieses, also als Volkskanzler Kickl wirksam zu werden, dann ist das vielleicht auch der, wie wäre es dann, der Fofoko, der Volksfösender. Und ja, man könnte daraus ableiten, dass entweder sind die Menschen allergisch drauf, dass jemandem was vorgeworfen wird, und zwar egal ob zu Recht oder zu Unrecht, das wäre dann sozusagen der Waldheim-Reflex. Mhm. Wenn man, also die Opferrolle ist ja grundsätzlich sehr beliebt, aber eben, dass es auch bei berechtigten Vorwürfen wurscht ist, könnte es vielleicht dann auch eventuell in der Nationalratswahl noch bei ein paar der bisher Beschuldigten günstiger weisen, dass die Loyalität von Menschen sich nicht durch Fakten unbedingt erschüttern lässt. Oder es geht alle davon aus, dass alle Politiker irgendwie Butter am Kopf haben und man deswegen den nimmt, der einem am sympathischsten ist oder am fähigsten vorkommt oder dem man schon gewohnt ist.
Aber wenn ich jetzt deiner Theorie folge, dass jeder, gegen den ermittelt wird, absolute erreichen könnte, dann geht sich das irgendwann mal arithmetisch nicht mehr aus, weil allein schon einmal Gust Wöginger hat auch mit gewissen Vorwürfen der Staatsanwaltschaft zu kämpfen. Auch gegen Herbert Kickl wird ermittelt. Das spielt sich alles irgendwie nicht mehr. Und also ich weiß schon, Andi Babler wird jetzt vielleicht nicht der große Stimmenbringer für die SPÖ sein, aber dass dann da zweimal 48,91 Prozent und nur mehr so knapp 1,7 für Andi Babler übrig bleiben, das halte ich für eine gewagte These.
Ja, ich glaube, wenn man einmal wirklich ein bisschen mehr Loyalität ausgibt, dann sind Ergebnisse jenseits der 200% auch kein Problem.
Denk doch einer an die Kinder.
Man kann es nicht anders sagen, aber der Wokeness-Wahn geht immer weiter und treibt immer ärgere Züge und Ausformungen vor sich her. Jetzt gibt es nämlich auch ein Schweizer Messer ohne Klinge. Der Hersteller Victorinox, spricht man den eigentlich so aus oder sagt man da in Schweiz irgendwie so?
Victorinox würde ich sagen. Victorinox.
Ja, ähnlich so wie Rucola.
Ich glaube eher das mit kurzem Victorinox. Würde ich vermuten.
Wir nennen es zumindest so, und nachdem es mit der Firma jetzt sowieso bergab geht, ist es eigentlich wurscht, wie man sie nennt. Denn nach über 100 Jahren arbeiten die jetzt an der Entwicklung einer Version des Schweizer Messers ohne Klingen. Quasi die Schneid abkaufen lässt man sich da, schrieb das Boulevardblatt Blick. Begründet hat es der Firmenchef Karl Elsner damit, dass in sehr vielen Märkten die Klinge dazu führe, dass das Schweizer Messer ein Waffenimage habe. Und jetzt hat man bereits unterschiedliche Varianten erarbeitet, zum Beispiel als Multifunktionswerkzeug, zum Beispiel für Radfahrerinnen und Radfahrer, beziehungsweise, wir sind ja in der Schweiz, Velofahrerinnen und Velofahrer. Und es gibt auch eine andere innovative Version, wo man statt einer Klinge einen USB-Stick rausholen könnte. Ich finde das irgendwie schade. Es geht ja da irgendwie ganz, ganz viel Kultur auch verloren, dass man da niemand mehr wird in 10 Jahren noch den Begriff Feitelverein kennen und dergleichen mehr. Also da geht schon was verloren.
Ja, oder Feitelverein kriege ich ehrlich gesagt auch nicht, aber ich weiß noch, was ein Krotenfeidel ist. Aber
was ist ein Krotenfeidel? Das kenne ich jetzt wieder nicht.
Das sind so sehr ganz billige Klappmesser, die auch nicht, die waren wirklich so billig, dass die auch nicht, wenn du sie mal scharf gehabt hast, waren sie 2 Stunden später wieder so stumpf, dass sie nicht zum Butterstreichen waren. Das hat man als kleine Buben haben das gern gehabt, damit sie auch ein Messer haben.
Ja, genau.
Beim Thema, also ein Victorinox ohne Klinge ist ein Leatherman und den gibt es schon. Also ich sehe den Punkt nicht ganz.
Nee, aber ich glaube, der Leatherman-Verein, da hast du noch mehr Probleme mit deiner Ehefrau, wenn du sagst, sie geht zum Leatherman-Verein, als wenn du sagst, die geht zum Feitelverein auf Nachtanheben.
Ja, ich glaube, Leatherman-Vereine gibt es solche und solche. Das kann es gut. Wenn man zu Hause die Satzung vorweisen kann, ist man, glaube ich, auf der sicheren Seite. Nein, aber ich weiß nicht auch genau, ich meine, der Herr wird Marktforschung haben. Aber in welchen Märkten das Schweizer Messer vorwiegend als Messer verstanden wird, nämlich jetzt so in einem Waffenkontext, das Schweizer Messer ist doch immer, also mehr wie eine Wurst aufschneiden oder mal eine Schnur durchtrennen, fällt einem zum Schweizer Messer raus. Also man kann sich, ich weiß nicht, ob es in der Filmgeschichte, und es ist ja wirklich
natürlich
super, jede Kampfszene schon mal gedreht worden, weil der Bedarf hoch genug ist, dass sich Leute mit Abflussrohren, Haushaltsgeräten, forstwirtschaftlichem Spezialwerkzeug gegenseitig zu Tode gebracht haben. Ob es irgendwo eine Kampfszene mit Schweizer Messern gibt, wage ich zu bezweifeln, aber das setze ich natürlich auch durchaus auf die Weisheit der vielen. Also sollte einem Hörer, einer Hörerin, einer zuhörenden Person eine Filmszene bekannt sein, in der mit einem Schweizer Messer körperliche Gewalt ausgeübt wird, dann würde ich das gern einfach zu meiner meiner allgemeinen Bildung, meiner filmbezüglichen, ich wisse das gerne, ich schaue mir das gerne an.
Ja, und deswegen bekommst du jetzt ein Soundbed eingespielt, das dir alles klar macht, wo das Schweizer Messer in der Filmgeschichte eine absolut relevante Rolle gespielt hat.
Ja, aber hier ist es ja auch als Werkzeug und nicht als Waffe verwendet.
MacGyver war als Ganzes eine Waffe, Punkt.
Ja, das ist schon richtig. Man weiß ja nicht, vielleicht war unter dem, der kommt ja in den Filmen wenig vor, so der technische Stab am Todesstern zum Beispiel, also die Leute, die so die eben Leitkabelbäume verlegen und so weiter. Vielleicht haben die so kleine Laser-Victorinoxe gehabt, also so ganz, wäre so kurz und so. Also nicht.
Ja, vielleicht hört uns ja Herr Elsener, der Chef von Victorinox, zu. Und dieses Ding würde ich jetzt einmal sagen, geben wir noch nicht einfach frei, da hätten wir schon gern ein Thema dafür.
Jawohl.
Die EU-Wahl geht los. Nächste Woche haben wir auch eine große Elefantenrunde bei der Kleinen Zeitung und ein paar andere Formate haben wir uns auch noch einfallen lassen. Darüber bekommen Sie in den nächsten Wochen noch so viel zu hören, zu lesen und insgesamt auch zu schauen dazu, auch in den Shownotes. Deswegen konzentrieren wir uns jetzt noch ein bisschen auf einen Randaspekt des Ganzen, nämlich Harald Wilimski hat neue Plakate präsentiert und darüber möchte ich jetzt nämlich auch noch nicht sprechen, sondern ein bisschen über einen Harald Wilimski selber, denn Mir taugt das irgendwie, dass man es trotz dieses anstrengenden Jobs, und ich meine, der pendelt jetzt seit über 10 Jahren zwischen Brüssel, Straßburg und Wien, es irgendwie geschafft hat, dass seine Wangenknochen ein bisschen nach oben wachsen, dass seine Haut insgesamt frischer wirkt, eher auch dünner ist. Das ist ja nicht so komplex, würde ich jetzt mal sagen, ein bisschen was abzunehmen. Aber gleichzeitig hat er es geschafft, dass seine Frisur ein wenig voller wird. Und ich muss sagen, wenn er so weitermacht, wird er beim nächsten Bierenstich wahrscheinlich einen Ausweis zeigen müssen, ob er überhaupt schon alt ist, da auf die Bühne zu gehen und dann vielleicht schon das erste Seidel oder noch mehr zu trinken. Es ist ein Jungbrunnen für ihn, die ganze Tätigkeit im EU-Parlament. Wie kannst du denn das sagen?
Ja, also von seinem Anwesenheitsverhalten weiß man ja auch, dass er nicht unbedingt schwitzert wird in der Arbeit. Also vielleicht ist es tatsächlich so das Geheimnis der Gelassenheit, ja? So wie er auch, keine Ahnung, kein Athener Bürger 250 vor Christus sich beim Arbeiten erwischen hätte lassen. Das war ja unwürdig. Und vielleicht lebt einfach Harald Wilinski diesen ursprünglichen Traum der attischen Demokratie, indem er halt vom Dach in ihr nicht mehr schöner wird. Also es ist Oder irgendwelche finsteren Kreise in der EU. Also man weiß ja, die Soros oder wer immer hinter der EU steht. Da sind die, was in Champagner tun, was ihn schrittweise verjüngt in der Hoffnung, dass er irgendwann einmal 4 Jahre alt ist und seine Mission, die EU wieder auf Zimmerpflanzenformat zurechtzustutzen, nicht mehr erfüllen kann. Vielleicht ist er einer schleichenden Jungbrunnenvergiftung erlegen, die von den Globalisten oder wer immer, also oder AstraZeneca, wer da heute dahinter steckt. Also es gibt ein Harald Wilimski hat viele Feinde, weil er sich nicht scheut, die Wahrheit, und zwar auf Deutsch, liebe Freunde, in den Mund zu nehmen. Also ich glaube an die schleichende Jungbrunnenvergiftung.
Ja, AstraZeneca war das Stichwort. Ich bin ja diese Woche auch der Frau Maria Huber-Mock begegnet, deren bislang noch Kleinpartei DNA tritt auch an. Sie hat mir dann einiges davon erzählt, dass sie sich nicht wahrgenommen fühlt von Medien. Ich habe ihr noch nicht zugesagt, dass wir in diesem Podcast auch über sie sprechen werden, aber ich habe jetzt zumindest mal das Name-Dropping gemacht. Viel mehr kann ich darüber jetzt noch nicht sagen. Magst du schon was sagen oder heben wir uns das noch auf für eine der nächsten Episoden?
Sagst du jetzt nichts über die DNA, weil du so wie ich auch nicht weißt, was das ist, oder aus Rücksichtnahme auf die DNA, oder?
Ich mache es aus dramaturgischen Effekt eines Cliffhangers, weil ich weiß, alle Leute, die es bis hierher geschafft haben, schaffen es auch in der nächsten Woche wieder bei uns einzuschalten. Und dann sprechen wir vielleicht schon drüber. Vielleicht.
Ja, meisterlich konstruierter Cliffhanger. Da merkt man halt, das scheidet den Profi vom Talent.
Ja, es reicht nicht nur ein Fuchs zu sein, man muss sich auch im Wald auskennen, um jetzt die letzte Phrase gedroschen zu haben.
Tschüss und schleicht!